alleine bleiben ist häufig echt ein riesen Frustthema, weil eben sich so, weil so viel Fokus zum Hund geht, der immer im immer in Gedanken da ist, es wird viel geguckt, viel angefasst und so weiter. Das heißt, der hat gar keine Möglichkeit zu lernen, mit sich selbst cool zu sein, weil immer jemand da ist oder immer sofort jedes Bedürfnis nach irgendwas erfüllt wird. Und das macht es aus meiner Sicht schwierig, dann, wenn auf einmal keiner mehr da ist, das dann gut umzusetzen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis-Podcast. Heute spreche ich mit Anne Klose darüber, warum es manchen Hunden so schwer fällt, entspannt alleine zu bleiben.
Hallo Anne, schön, dass du mal wieder im Canis-Podcast zu Gast bist.
Hallo Iona, ich freue mich auch total, hier zu sein. Das ist schon so lange her, endlich dich mal wieder live zu sehen in Farbe und mit dir zu sprechen. Ich freue mich doll, schön hier zu sein.
Das Spannende ist, wir haben heute eine Folge, dass wir die überhaupt noch nicht gemacht haben im Canis-Podcast. Also es ist eigentlich ein Riesenthema, was ganz viele HundehalterInnen betrifft. Und trotzdem haben wir da noch nie drüber gesprochen. Und es geht um das Thema alleine bleiben.
Ja, ich bin sehr gefragt, sehr gefreut, als das Thema wurde, zu dem wir zwei beide uns unterhalten dürfen. Ganz schön.
Und weil es so ein großes Thema ist, haben wir auch gesagt, wir machen zwei Folgen daraus. Also heute sprechen wir vor allem darüber, warum es manchen Hunden so schwer fällt. Mhm. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann nochmal so ein bisschen das Training rund um das Thema alleine bleiben an. Beides hängt natürlich ganz eng miteinander zusammen. Überschneidungen werden sich nicht vermeiden lassen, aber weil es einfach so viel ist, wollten wir dem auch gerecht werden. Deswegen gibt es zwei Folgen dazu.
Finde ich gut.
Okay, sehr schön. Dann gucken wir uns das mal an, warum das Hunden so schwer fällt. Und ich würde gern erstmal mit dir einen Blick auf die Genetik werfen. Das heißt, kannst du mal sagen, was ist so deine Erfahrung in der Praxis, was unterschiedliche Rassen angeht? Was für Hunde sind da vielleicht etwas mehr betroffen oder manche Menschen mit Hunden etwas mehr betroffen und welche, bei welchen ist es vielleicht auch oft gar nicht so schwierig und so ein Thema im Training?
Also was ich beobachten darf bei mir im Training und auch in unseren Junghunden und Welpengruppen, wo es ja meistens losgeht, dass es halt oft diesen Dudeln, Pudeln sehr schwer fällt, alleine zu bleiben oder das auch zu lernen. Weil die einfach super hibbelig sind, schlecht runterkommen und das noch nicht so gut aushalten können. Und nochmal bitte für alle HörerInnen, das ist hier wirklich nur pauschal. Es gibt natürlich auch den Pudel, der kommt vom Züchter nach Hause, ist schon total gut vorbereitet und kann von gleich auf jetzt ziemlich schnell mit sich selbst cool sein und auch selbst, also einfach alleine bleiben. Es gibt aber auch immer Ausnahmen. Trotzdem ist es zu sehen, dass häufig diese Hundetypen einfach ein bisschen länger brauchen, ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben. Und was ich noch so reinzähle, sind Havaneser-Typen, Mixe davon, also diese ganzen, wir haben vorhin schon versucht, das Wort zu finden für alle HörerInnen. Wie heißt denn noch? Ja. Nicht Schoßhunde, ja, Begleithunde, ich komme nicht drauf.
Ja, Begleithunde vielleicht. Also
ich glaube das.
So Hunde, deren, vielleicht kann man sagen, Hunde, deren Zweck, deren Arbeitsauftrag sozusagen einfach nur in der Begleitung von Menschen steckt.
Genau. Da fällt es mir auf und die HalterInnen, die so einen Hund haben, die sind manchmal echt sehr fleißig an dem Thema dran oder müssen sehr fleißig an dem Thema dran sein, damit es der Hund gut hinbekommt oder beziehungsweise lernen darf, mit sich selbst auch alleine cool zu sein. Und wo ich es noch beobachten kann, sind Hunde, die sich auch hier pauschal rausgehauen, Hunde, die sich gerne dicht an den Menschen koppeln, wie zum Beispiel Wischlers, die ja einfach sehr dicht dran sind. Also zum einen meistens körperlich und zum anderen auch emotional dicht am Menschen sind. Und auf der anderen Seite dann natürlich sehr hibbelig, also mit ihrer Aufgeregtheit, mit der Unruhe, die dazu kommt. Das kann sein, dass es den Hunden schwieriger fallen kann, alleine zu bleiben. Fällt mir noch was ein. Manchmal auch Hundetypen aus dem Tierschutz, die einfach es nicht kennen, zum einen irgendwo mit jemandem zu Hause zu sein und dann echt ein Thema haben mit, oh Gott, da ist keiner oder das kann ich noch nicht. Also da muss man halt nochmal gesondert hingucken, was ist das so für ein Hundetyp. Und zu deiner Frage, welche Hunderassen können es total gut oder haben nicht ganz so viel Schwierigkeiten, empfinde ich, dass es Hunderassen sind, die oder Hundetypen und Persönlichkeiten, die erstmal mit sich selbst richtig cool sind, also unaufgeregt fürs Leben gehen, beobachten, links und rechts mal gucken, was da so los ist und erstmal so sich ein bisschen zurücknehmen und nicht überall gleich auf 100% angeschaltet sind, sondern einfach mit dem Leben ein bisschen entspannter sind als andere. Rassebedingt, weiß gar nicht, was für eine Rasse mir da einfällt. Also Hüte, hier wie heißt das, Herdenschutz, Herdenschutzmixe natürlich. Häufig auch so diese Landseer-Typen. Hatte ich heute nämlich gerade einem Training, deswegen fehlt es mir allen. Also so bärige Hunde, die mit allen vier Pfoten im Leben stehen und nicht aufgeregt sind. Denen fällt es häufig leichter und da geht es meistens schneller.
Und also generell kann man sozusagen als Überschrift, glaube ich, sagen, oder was du jetzt formuliert hast, dass wir einerseits die Hunde haben, die so eng am Menschen kleben und viel Bedürfnis nach Nähe und so weiter haben und auch generell ein bisschen schneller, lauter, wilder vielleicht sind. Und ja, dann auf der anderen Seite die Hunde, die zu Hause zumindest schon relativ abgegrenzt vom Menschen leben.
Ja.
Also ich denke da jetzt zum Beispiel auch an so, also ich betone das zu Hause so, weil ich ganz viele Jagdhunde zum Beispiel im Training habe, die zu Hause gar keine Themen mit ihren Menschen haben. Also die sowieso nicht, aber die Menschen nicht mit den Hunden. Und alleine bleiben auch selten ein Thema ist. Jetzt nicht generell Jagdhunde, ne? Wischler ist auch ein Jagdhund, Labrador ist auch ein Labrador und so weiter. Ne, das meine ich jetzt nicht. Aber so Hunde, die da jetzt nicht so das große Interesse von so viel Zweisamkeit zu Hause haben.
Ja, die mehr bei sich sind und mehr halt, also zu Hause einfach salopp gesagt, pennen, weil da passiert eh nichts.
Ja,
so.
Genau, so kann man sagen. Mhm. Okay, das wäre so das Grobe von der Genetik her, ein bisschen die Aufteilung. Wenn wir uns jetzt angucken, was führt noch zu Verhaltensweisen, dann wie ist es mit den Lernerfahrungen? Was gibt es da so für Lernerfahrungen, die dazu hinwirken, dass Hunde besser alleine bleiben können oder schlechter?
Hunde, von meinem Gefühl, die, oder auch aus meiner Erfahrung raus, die nicht lernen durften, für sich selbst einzustehen, die nicht lernen durften, selber Konflikte, in welcher Form auch immer, zu lösen, also denen viel abgenommen wird an Entscheidungen, bei denen habe ich das Gefühl, oder zumindest sehe ich es, dass es ihnen wesentlich schwieriger fällt, gerade in Bezug auf das Alleinebleiben. Und ein Riesenthema ist natürlich auch, was damit einhergeht, das Thema Frustrationstoleranz. Also wie gut kann ein Hund in Situationen, die ihn stressen, die ihn berühren, wie gut kann, also neudeutsch Resilienz, wie gut kann er damit umgehen, sich selber runterzuregeln? Oder wie piekt sein Nervensystem, wenn da Reize kommen, die er noch nicht so gut verarbeiten kann? Schießt es sehr hoch oder regelt es sich relativ schnell runter? Und das ist natürlich auch etwas, was Hunde üben dürfen, üben, ich finde sogar üben müssen. Mit Einzug zu Hause geht es los. Und je besser sie sich da selbst regulieren können in bestimmten Situationen, umso schneller können sie es auch auf andere Themen übertragen. Und alleine bleiben ist häufig echt ein riesen Frustthema, weil eben weil so viel Fokus zum Hund geht, der immer in Gedanken da ist. Es wird viel geguckt, viel angefasst und so weiter. Das heißt, der hat gar keine Möglichkeit zu lernen, mit sich selbst cool zu sein, weil immer jemand da ist oder immer sofort jedes Bedürfnis nach irgendwas erfüllt wird. Und das macht es aus meiner Sicht schwierig, dann, wenn auf einmal keiner mehr da ist, das dann gut umzusetzen und dann zur Ruhe zu kommen.
Und du hast jetzt die Frustrationstoleranz betont, dass das ganz eng damit zusammenhängt. Was kann man denn so oder was ist denn so mit der, das hast du auch schon so ein bisschen angeschnitten, mit der Mensch-Hund-Beziehung? Du meintest, den Fokus nicht so sehr auf den Hund nehmen. Also inwiefern, wieso hat jetzt dieser Fokus auf den Hund was damit zu tun, wenn ich weggehe und den Hund alleine lasse? Also wo ist der Übertrag, die Übertragung dazu?
Also grundsätzlich haben einfach die Menschen, die in mein Training kommen, erstmal möchten sie alles richtig machen. Und das finde ich auch einen ganz wertschätzenden Ansatz. Wenn ich mir so einen kleinen Vierbeiner nach Hause hole, möchte ich erstmal, dass es dir gut geht und dass ich alles richtig mache. Und eine Beziehung oder eine Beziehungsstruktur definiert sich ja nicht nur im Geben in diese Beziehung rein, sondern auch, wie verhält man sich in einem Miteinander. Und für mich definiert sich eine gute Beziehungsstruktur auch, dass der Mensch sich weiter um sich kümmert, auch wenn der Hund hier neben Fragen hat und sagt, mir ist langweilig, können wir was machen? Ja, wenn ich mit meinen Dingen fertig bin. So, das heißt, nicht jeder Wunsch wird erfüllt. Und das macht natürlich in der Beziehung etwas aus, wenn jemand sich um sich selbst kümmert. Zum einen nehme ich den Typen oder in diesem Fall die Halterin oder den Halter, also ich ernster, wenn ich etwas möchte und ein Mensch sagt gleich, ich muss erstmal meine Sachen zu Ende machen oder später oder vielleicht auch gar nicht, sagt das ja in dem hierarchischen System Mensch-Hund sehr viel darüber aus, wer Entscheidungen trifft, wer welchen Status hat. Und wenn ich als Mensch eine gute Struktur vorlebe, dazu gehört Abgrenzung, also viele eigene Dinge tun. Und Abgrenzung wird ja in der Hundeszene immer so, letztendlich mache ich einfach mal die Dinge fertig, die mir gerade wichtig sind. So, und setze nicht den Fokus direkt auf den Hund.
Stricken, puzzeln, Fernseh gucken, zum Beispiel lesen.
So geht Abgrenzung. Mit meinem Partner quatschen, kochen. Kann mir gerne mal zwischendurch eine Möhre runterfallen.
Mit meinem Partner nicht über den Hund quatschen.
Ja, ja. Solche Sachen. Und wenn dann natürlich immer der Hund in solchen Situationen Aufmerksamkeit bekommt, wenn er fragt, und ich spreche nicht von Grundbedürfnissen, das heißt wirklich Hunger haben. Okay, wie viele Hunde haben in unseren Haushalten wirklich Hunger? Der muss dringend pinkeln, dann gehe ich natürlich mit denen raus. Das steht außer Frage, und auch das Bedürfnis nach Nähe bediene ich. Liebend gern sogar, nur in Dingen, die mir wichtig sind und die ich jetzt mache, lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen, sondern mache das weiter zu meinem Wohl. Natürlich nicht gegen den Hund, sondern einfach, weil ich es jetzt gerade machen möchte. Und das definiert natürlich eine Beziehung. Wenn das aus einem Bedürfnis heraus, immer alles richtig machen zu wollen und noch gar kein Gefühl für dieses hierarchische System zu haben, kann das manchmal sein, dass der Hund relativ schnell lernt, ach geil, immer wenn ich anfrage, kriege ich Aufmerksamkeit. Und wenn auf einmal dann der Mensch nicht da ist, weil vielleicht man mal einkaufen muss oder Freunde treffen möchte oder draußen sein möchte ohne Hunde, was ich ja feiere und was viel häufiger gemacht werden sollte, mit Freunden und Mitmenschen und Partnern und Familie und so. Und der Hund ist eben nicht dabei, es ist total, es kann auch wundervoll sein. Und auf einmal ist der Mensch dann aber nicht mehr da und dann ist so, oh, aber er ist auch sonst immer da. Und immer, wenn ich eine Frage stelle, wird sie sofort beantwortet. Und das macht es auch, wenn der Blick auf diese Beziehungsstruktur geht, nochmal schwieriger, empfinde ich, für den Hund, dann mit sich selbst klarzukommen.
Das heißt, was ich auch außerhalb der Zeit mache, wo der Hund nicht alleine ist, hat einen Einfluss auf das Alleinebleiben.
Ja, kann es. Das muss man dann natürlich im Training, da kommen wir dann in der nächsten Folge drauf, nochmal ganz genau rausfinden zusammen mit den KundInnen. Und meistens geht das relativ schnell. Sie sagen, ah ja, ja, stimmt. Ich müsste mal. Ja, dann freue ich mich. Ja, mach mal, probier mal aus. Und es darf sich auch erstmal komisch anfühlen.
Das heißt, da haben wir auch nochmal, ja, ist eine gute Antwort auf die Frage, warum fällt es manchen Hunden so schwer? Also in kurz könnte man sagen, wenn man die ganze Zeit im Zentrum des Geschehens steht und derartig zentriert wird und es dann wegfällt, dann ist das natürlich schwer. Das kann man ja nachvollziehen.
Ja,
das ist
und total
sehr schwarz-weiß dann. Ne? Das ist so ein sehr starker Bruch von, wie man es gewohnt ist einfach.
Ja, und was ich wahrnehme, auch das bitte nicht pauschal, ist einfach, dass HundehalterInnen dieses Gefühl noch nicht haben und aus dem Bedürfnis, es richtig machen zu wollen, viel dran sind, viel, viel dicht, also viel einfach die Gedanken Richtung Hund bewegen. Und das macht es manchen Hunden einfach schwieriger. Und ich finde, sie bekommen, also einige haben Schwierigkeiten, wirklich selbstwirksam zu werden. Also sich selbst ernst zu nehmen, sich selber Lösungen für Themen zu schaffen, weil immer alles abgenommen wird. Und das kann im Groben auch zum Alleinebleiben mit dazugehören, warum das vielleicht nicht so gut funktioniert.
Mhm. Musste ich mich gerade erstmal reindenken, weil ich ja so viel so Straßenhundetypen habe, wo es eher das Gegenteil der Fall ist. Die sind ja dann alleine und räumen dann die Küchenschränke aus. Aber wenn ich mir jetzt eher so, ne, also viele Hunde, die so sehr auf die enge Zusammenarbeit gezüchtet sind oder so, oder wenn ich mir jetzt so, weiß ich nicht, so Retrieverchens vorstelle oder so, die dann da nicht gefördert werden in diesem Bereich, mal selber eine Lösung zu finden, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass die einfach dann so ein bisschen hilflos in der Ecke stehen und sagen, ich weiß nicht, Mama, ohne dich kann ich dich, weiß ich ja nicht.
Meiner natürlich kann es zum Glück richtig gut. Von Anfang an hat die Züchterin eine richtig gute Vorarbeit geleistet. Aber ich kann mir vorstellen, oder gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass das für solche Hundetypen auch schwierig sein kann. Und was mir zu dem Thema noch einfällt, ist in Bezug auf Beziehungsstrukturen, dass einfach ganz häufig bei NeuhundehalterInnen so eine Unsicherheit herrscht von, oh mein Gott, kann ich das meinem Hund überhaupt zumuten? Geht das? Und wenn meine Hunde bei mir einziehen zum Beispiel, und ich gehe einkaufen, wissen die sehr schnell, dass die im Auto bleiben müssen. Weil das können die, und ich spreche davon, es ist kalt, es ist kühl draußen, die Sonne scheint nicht aufs Auto, sondern das Auto steht im Schatten oder es ist vielleicht Winter. Die bleiben relativ fix im Auto. Entweder sind sie halt gesichert in der Transportbox, dass da nichts passieren kann, und ich mache das einfach. Das heißt, ich gehe und bin aber auch 3 Minuten später wieder da. Und was soll passieren in diesen 3 kurzen Minuten, außer dass er vielleicht bellt oder vor Wut in die Decke beißt oder versucht irgendwie in so ein Gitter von der Box reinzubeißen. Und ich habe dieses Gefühl nicht, weil ich weiß, was soll groß passieren. Und wenn ich einen Hund neu habe, der vielleicht noch nie allein im Auto war, ist das häufig so ein Gefühl von, oh nee, das kann ich jetzt nicht. Vielleicht bellen die, dann kommt jemand von draußen. Also der Druck, also der eigene Druck, es richtig machen zu wollen, und natürlich auch der Druck von außen kommt dann dazu, der auch machen kann, dass Hunde oder dass es Hunden schwerfällt, alleine zu bleiben, weil dadurch der Mensch natürlich immer in diesen Zugzwang gerät. Wir haben hier in Hamburg super viele Mietwohnungen und dann bekommt man endlich das Go vom Vermieter. Ja, der Hund ist geduldet. Voraussetzung, es beschwert sich niemand von den NachbarInnen. Und das ist natürlich manchmal echt ein Riesendruck, wenn der Hund dann das nicht kann oder anfängt zu bellen, dann ist ja Lautäußerung, kriegt dann ja schon ein, wie soll ich sagen, steht dann ja schon im Fokus und macht das Gefühl von, hoffentlich beschwert sich der Nachbar nicht. Und dann noch zu üben, alleine zu bleiben, Entschuldigung, kann es ja nochmal wieder schwieriger machen, weil das Gefühl halt da ist, ich bin mir nicht sicher. Also auch der Druck von außen beim Alleinebleiben üben kann echt ein Riesenthema sein. Warum Hunden es dann schwerer fällt, weil der Mensch eben nicht so selbstverständlich Dinge tut, sondern mit einer Sorge. Und das merkt er natürlich. Also der Hund merkt es.
Der Titel von der Folge ist jetzt, warum fällt es manchen Hunden schwer, alleine zu bleiben? Ich würde gerne unseren Titel noch mal kurz hinterfragen. Mhm. Und zwar, fällt es überhaupt den Hunden unbedingt schwer, alleine zu bleiben? Oder fällt es teilweise eher den Menschen schwer, mit den Dingen umzugehen, die Hunde tun, wenn sie alleine bleiben?
Ich glaube, es ist beides. Also ich kenne, also es gibt Menschen, die lassen einfach ungern Hunde alleine. Manchmal aus Vorerfahrung, weil der vorherige Hund nie alleine bleiben konnte. Dann passiert es manchmal beim neuen auch wieder so. Ich glaube auch, dass viele Menschen sich gerne kümmern und Hunde einfach grundsätzlich nicht alleine lassen, aufgrund von Sorge, was auch immer von deren Motivation dahinter steckt. Es gibt aber auch wirklich Hunde, die finden alleine bleiben richtig beknackt. Entweder von wütend sein, genervt sein, erbost sein, ich glaube auch, manche sind, ich weiß nicht, ob Trauer das richtige Wort ist, aber es gibt manchmal so ein wirkliches Hinterherheulen. Das ist so ein ganz lautes, mehrere Stunden lang, und der Hund sitzt äußerlich, also ich spreche von mehreren Fällen, wo ich natürlich die Videos gesehen habe, die sitzen gefühlt entspannt auf dem Sofa oder auf dem Boden oder vor der Balkontür. Manchmal liegen sie sogar, und es kommt immer wieder so ein ganz ich weiß nicht, ob man es hinterherjaulen nennen kann. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das ist ja wie so ein so bisschen wie so ein Wolf heulen. Mhm. Genau. Und körperlich kann ich auf den Videos, die ich von den KundInnen dann geschickt bekomme, keine Stresssymptome erkennen. Liegen entspannt da rum, legen sich sogar mal ab, gefühlt ratzen die dann auch ein und dann wachen sie wieder auf und dann haben sie wieder das Geräusch. Das finde ich einer der schwierigsten Fälle, um das zu lösen. Da muss man echt ganz genau hingucken, wo kommt das her, wo kommt das noch vor und wie ist der Alltag und so weiter. Da kommen wir dann in der nächsten Folge drauf. Mhm. Sowas gibt es auch und ich glaube, also ich kenne auch Hunde, die wirklich Stress haben beim Alleinebleiben. Wenige, aber die gibt es auf jeden Fall in Form von Zerstören, hin und her laufen, hecheln, nasse, feuchte Pfoten, urinieren. Und zwar nicht aus Frust, sondern der ganze Hund ist ein einziges Wrack. Emotional und super gestresst gibt es auch alles.
Wenn jetzt aber Hunde Dinge zerstören und da ihre Erfüllung drin finden, das Sofa auseinanderzunehmen, dann wäre ja auch die Frage, fällt es den Hunden schwer? Oder wenn die lernen, ich kann immer Dinge zerstören, dann kann man natürlich auch fragen, ist das jetzt schwierig für die? Oder sagen die vielleicht auch, okay, das habe ich jetzt einmal gemacht, weil ich Frust hatte. Und dann kann es ja aber auch eine erlernte Geschichte werden. Aber immer, wenn meine Menschen weg sind, dann kann ich irgendwas zerrupfen, was ich sonst nicht machen darf.
Gibt
oder
es
so, ne?
Beides also. Oder alles. Ich glaube, auch Hunde haben richtig Bock drauf, Sachen zu zerstören. Und noch nicht mehr aufs Wut, sondern einfach, weil es Laune macht, Dinge zu zerpflücken. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, hier und da kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, wenn man so einen Hundegebiss hat und so. Na, also, dass es selbstbelohnt ist in dem Moment, aber das heißt halt nicht pauschal, dass es da auch nicht das, was hinterstecken kann oder dass die das sonst, wenn man es denen erlauben würde und die würden es nicht machen, dann weiß man, okay, das hat was mit damit zu tun, dass sie einfach super gestresst oder frustriert sind.
Ja, muss man, also das sind echt so tricky Fälle. Die darf man nochmal ganz genau auseinandernehmen und beobachten und zerpflücken, um zu gucken, was ist denn wirklich, also was ist wirklich die Motivation dahinter, das zu tun.
Mhm. Und wie wäre so der Umgang mit Hunden, die Dinge zerstören?
Also ganz unterschiedlich. Erstmal gilt es natürlich darum, das zu verhindern, dass es passiert. Und zu gucken, wenn ich das verhindere, was passiert dann? Also es gibt ja, man kann einen Maulkorb eintrainieren, dass der Hund keine Sachen mehr zerstören kann. Man kann Räume begrenzen, also Türen zumachen oder den Hund in Räumen alleine lassen, wo eben wenig Dinge sind, die zerstört werden können. Und da muss ich halt ganz genau hingucken, was passiert denn, wenn ich dem das nehme, dass der das tun kann. Also gibt es dann andere Reaktionen und das, finde ich, muss eng oder darf eng begleitet werden. Im Training gerne auch mit zu Kameras kommen wir noch. Manchmal sind Videoaufnahmen äußerst sinnvoll, um eben zu sehen, was passiert, wenn ich bestimmte Dinge verändere, also am Hund. Und natürlich ist erstmal das Ding zu verhindern, aber auch einfach wirklich ganz genau hinzugucken, woher kommt es denn überhaupt, warum macht er denn das? Und gab es schon Vorerfahrungen, gab es Reaktionen des Menschen und. Das möchte ich gerne dann wissen und zusammen rausarbeiten, um da echt einen guten Trainingsplan mitzugeben.
Mhm. Ja, das mit dem Maulkorb finde ich auch spannend, weil da kommen ganz viele Menschen nicht drauf, weil man Maulkorb irgendwie immer so mit draußen und beißen oder Bahnfahren oder so verbindet. Aber das hat sich letztens auch, dass eine Hündin einfach bei einer Kundin immer so krass geräubert hat. Und dann habe ich gesagt, ja, warum ziehst du denn keinen Maulkorb drauf? So, ja, stimmt. Ich habe ja sogar einen. Ne? Dann hat die halt nochmal einen Fressschutz drauf machen lassen.
Gut.
Das ist dann natürlich auch die Sache, dass viele dann auch extra einen Fressschutz brauchen, wenn die Sachen zerstören. Weil man kann auch manchmal Sachen durch den Maulkorb zerstören oder zumindest Sachen erräubern. Aber ja, Maulkorb mit Fressschutz kann da schon über so eine einfache Managementmaßnahme sehr viel regeln. Und trotzdem kann der Hund sich ja total frei bewegen.
Ja, ne? Total. Also es macht halt ganz viel Sinn. Meine 8 Monate alte Labi-Hündin hat, als sie im Kofferraum letztens kurz warten durfte, die Plastikverkleidung zerstört. Und ich war
Nein.
dieser Moment, wenn der Kofferraum aufgeht und du denkst, nicht dein Ernst. Und dann bin ich natürlich kurz ausgerastet, nur sie hat es beim nächsten Mal wieder gemacht. Sie trägt jetzt auch einmal Korb im Kofferraum. Hm, für die Pubertät macht es Sinn, manchmal sowas aufzusetzen, damit mein Nervensystem nicht eskaliert und sie einfach merkt, geht nicht. Und das macht sie total gut. Die ist nicht gestresst mit dem Ding und die hat einfach gemerkt, scheiße, ich kann die Plastikverkleidung nicht mehr zerstören. Na gut, dann schlafe ich halt. Mhm. Oh, ja, so schrecklich.
So einfach kann es dann manchmal sein, ja. Ne? Wie ist es denn, wenn wir jetzt Hunde haben, die nicht zerstören, aber die dauerhaft bellen? Gerade so Hunde, die eh vielleicht ein bisschen bellfreudig sind. Wie geht man damit um? Kann man da überhaupt was machen?
Ja, da kann man total gut was machen, natürlich. Also bei den meisten zumindest. Erstmal gucke ich mir, wie in jedem Training auch, die Beziehungsstrukturen an. Das heißt, wie leben die miteinander? Da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen und dann kriegt der Mensch einen Handlungsplan mit oder beziehungsweise erarbeitet sich natürlich mit meiner Hilfe einen Handlungsplan. Und es gibt Hunde, die nur aufgrund der Veränderung in den Beziehungsstrukturen schon ruhiger werden und es lustigerweise manchmal tatsächlich sogar von selber aufhört. Manchmal auch nicht. Und dann gucke ich mir natürlich auch das Thema Frustrationstoleranz an. Und auch das kann des Rätsels Lösung sein, dass ein Hund besser mit stressauslösenden Situationen oder mit Situationen, die er blöd findet, besser zurechtkommt. Es gibt auch Hunde, bei denen ich das Bellen unterbreche. Also ihnen sage in Anführungsstrichen, hör mal auf jetzt damit. Wie genau das geht, kann ich natürlich nicht beschreiben, weil das immer abhängig ist vom, wo macht er das, wie macht er das, wie ist der Halter, die Halterin in der Situation, was passt als Unterbrechung. Und für mich wichtig, das steht immer am Ende des Trainings, weil meistens, also ich suche dann ja auch ähnliche Situationen, in denen der Hund jetzt nicht unbedingt beim Alleinebleiben, aber vielleicht gibt es ja noch andere Situationen, wo der hochfährt. Wie sehen da seine Lösungsstrategien aus? Wie können neue Strategien aussehen? Und über einfach eine gute Vorarbeit und die Beziehungsstrukturveränderung wird er halt einfach viel sensibler, sodass ich meistens ganz, ganz wenig brauche, um so ein Bellen dann zu unterbrechen. Und ich mache das, also was heißt, ich mache das eh nie selber, es macht dann der Halter oder die Halterin. Aber es steht wirklich am Ende eines Trainingsprozesses und ich mache vorher ganz viele Schritte, um zu gucken, ob man es nicht anders lösen kann über andere Themen, über andere kleine Mini-Auseinandersetzungen. Und manchmal bleibt wirklich nichts übrig und das verändert sich. Das Ganze, also ja. Ich hatte gerade eine Halterin, die sich, es hat nicht mit dem Alleinebleiben zu tun, aber auch mit Frustrationstoleranz in dem Thema, dass der Hund nur über Veränderungen in der Beziehungsstruktur sich auf einmal bürsten lässt. Weil vorher ein Riesenthema und auf einmal gehen Dinge, die vorher nicht gingen. Und ich habe mich so doll mit der gefreut, weil sie das Thema so gut verstanden hat und für sich so toll umgesetzt hat. Und das kann auch bei Bellgeschichten passieren. Muss nicht, kann aber. Und das finde ich schwierig, ohne Vorarbeit zu sagen, hör mal auf zu bellen. Das funktioniert meistens nicht. Deswegen wichtig vorab, einen guten Trainingsprozess zu haben, Halter zu stärken, Hund zu stärken in bestimmten Situationen und dann einfach am Ende zu sagen, so, jetzt habe ich übrigens ab heute keinen Bock mehr, dass du hier oben bellst. Aber auch das muss ich echt gut begleiten, beobachten, Filme sehen, um zu sehen, was ist da die Intention des Hundes, das zu tun und auf welchen anderen Ebenen kann ich da noch intervenieren oder unterstützen, damit der das besser leisten kann.
Ja, also mein Hund hat damals auch noch ein paar Veränderungen in der Beziehungsstruktur. Also mein kleiner erster Hund, mit dem ich die praktische Woche gemacht habe, der hat immer, ja, der Kiko, der hat immer die Spülmaschine total krass angepöbelt, wenn die so ein gewisses lautes Geräusch gemacht hat zu Hause. Also wenn die so gegurgelt hat und dann habe ich ein bisschen was im häuslichen Programm ein bisschen gemacht, das ist nie wieder vorgekommen.
Verrückt.
Und es war vorher komplett ritualisiert, aber der hat einfach sich nicht mehr so cool gefühlt, nicht mehr so größenwahnsinnig vielleicht auch, dass er meint, er muss zu Hause die Spülmaschine anpöbeln und dass ich nichts unterbrechen müssen. Und was du sagst, finde ich auch eine ganz spannende Beobachtung, die ich auch ganz oft schon im Training habe, dass die Leute ins Erstgespräch kommen und die sagen, also meine Themen mit dem Hund sind. Und dann listen sie auf. Und darunter ist auch das Thema alleine bleiben. Es ist aber nicht die erste Priorität.
Mhm.
Und dann geht man diese Themen an im Training, Pöbeln von anderen Hunden oder also Aggressionsverhalten an der Leine, Orientierung, dies, das, so ganz klassische Themen. Und dann fragt man irgendwie nochmal so in Stunde 3, 4 so, wollt ihr jetzt nochmal über das Thema alleine bleiben reden oder so? Wie ist das denn gerade? Und dann sagen sie, ja, ist weg. Also kann, ist kein Problem mehr.
Ja, finde ich ganz schön. Sowas rührt mich immer total.
Oh. Keinen Satz dazu gesprochen, aber es ist echt nicht so selten. Ne? Also nicht, dass das heißt, wenn das nicht so bei euch ist, dass ihr dann, dass dann irgendwie im Training was schlecht läuft oder so. Es ist einfach individuell, wie du sagst, bei Hunden, aber es kommt immer wieder vor und das ist doch echt cool.
Ja, freut mich jedes Mal, wenn das so ist. Es sind immer so Gänsehautmomente. Und dann manchmal, ach ja, stimmt, allein, ja, ist gar kein Thema mehr. Und ich denke so, yay, gut gemacht.
Ja. Ne, und bestätigt ja auch nochmal so ein bisschen deine These, wie sehr die Frustrationstoleranz und die Beziehungsstruktur da eine Rolle spielen. Ne, das ist ja eigentlich die Bestätigung dafür, dass wenn man es nicht angegangen ist und man hat gar kein großes Heckmeck gemacht und trotzdem hat sich es dadurch geklärt.
Ja, genau.
Häufiger Fall im Training, eine Kundin sagt, ja, das ging jetzt schon ganz gut mit dem Welpen und dann kommt der Hund so langsam in die Pubertät und plötzlich wird es alleine bleiben wieder blöder. Also der Hund macht das, ist gestresster, zeigt blödes Verhalten, störendes Verhalten oder so. Wieso? Das hat doch schon mal funktioniert. Anne, was ist da passiert? Erklär das.
Du hast alles falsch gemacht. Nein, natürlich nicht. Passiert bei mir und wahrscheinlich auch bei dir und bei allen anderen Kolleginnen super häufig im Training, dass der Hund in der Pubertät einfach bestimmte Sachen schon kann und auf einmal ist im Hirn niemand mehr zu Hause. Es passieren Umbauprozesse und Dinge, die vorher total gut funktioniert haben, klappen auf einmal gar nicht mehr. Also es ist erstmal etwas ganz Normales, wenn sowas auf einmal wieder passiert. 6 Monate wurde kein Hausschuh zerstört. Auf einmal kommt man wieder nach Hause und denkt, Himmel, was ist hier denn passiert? Es war doch alles schon weg. Ich habe doch, die Türen waren doch schon offen. Du durftest schon auf dem Sofa liegen und auf einmal ist wieder irgendwas zerstört. Total normal. Ich glaube, es passiert fast allen HalterInnen von jungen Hunden, die dann in die Pubertät kommen und reifen und einfach bestimmte Dinge nicht mehr, auf einmal nicht mehr so gut aushalten können, weil es kleine Peaks gibt in der Frustrationstoleranz aufgrund von hormonellen Einschüssen, dass man denkt, es kann doch nicht sein. Ich habe mich dumm und dusselig trainiert. Der Hund konnte schon eine Stunde alleine bleiben. Ich komme nach Hause, nach 10 Minuten, ich habe nur einen Liter Milch geholt und vor allem war es alles kaputt. Ich spreche aus Erfahrung. Also nee, falsch. Ich frage für eine Freundin. Also es passiert bei mir in der Hundeschule regelmäßig und ich sage dann einfach als Lösung, erstmal ist es ganz normal, damit ich die Menschen damit entlasten kann, weil häufig kommt dann wieder dieses Thema von, was habe ich jetzt falsch gemacht, bin ich zu schnell, zu lang, es waren jetzt immer so 1,5 bis 2 Stunden, jetzt waren es mal 3, waren es zu viel, erfahrungsgemäß nein, sondern es sind dann wirklich hormonelle Schwankungen, die dazu führen können, dass der Hund bestimmte Verhaltensweisen, die er schon konnte, eben nicht mehr kann oder nicht mehr so gut aushalten kann. Das heißt, auch die Reizschwelle wird wieder geringer. Und dann heißt es einfach, ein paar Schritte zurückgehen, weil der konnte das ja alles schon, trotzdem dranbleiben, gerade in der Pubertät nochmal auf die Beziehungsstruktur zurück gucken, hat sich da vielleicht was verändert. Das heißt, hat der Hund oder ist der Hund gereift? Das ist auf einmal wesentlich selbstbewusster geworden und sagt, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, will ich nicht mehr. Also da einfach genau hingucken und beobachten, haben sich vielleicht, hat sich ein Status verschoben. Und damit meine ich jetzt nicht, der Hund wird Weltherrscher, sondern einfach nur, gibt es kleine Lücken im System, die vorher gemacht haben, also die vorher nichts gemacht haben und dann aber mit Reifung dazu führen, dass der Hund sagt, ah, die Lücken sind mir jetzt auf einmal wichtig und sowas anzugucken, ob sich da vielleicht noch etwas entwickelt oder entwickelt hat, was dazu führen könnte. Erfahrungsgemäß ist es einfach ein pubertärer Schub, der, ich glaube, fast bei jedem vorkommt.
Was sind denn deine Erfahrungen mit, wie lang man wann einen Hund alleine lässt im Trainingsverlauf, sodass es produktiv ist oder vielleicht auch unproduktiv? Also es ist ja auch so eine ganz häufige Frage, wie lange soll ich den an welchem Punkt alleine lassen? Woran machst du das fest? Oder was für Hinweise gibst du den HalterInnen, dass sie das erkennen können für sich, was zu lange ist und was vielleicht auch zu kurz ist?
Ja, häufig haben wir, also wenn jetzt als mit einem jungen oder ganz kleinen Hund anfängt, ist es die Sorge, dass es schnell zu viel ist. Und dann sind es so 5 Sekunden, 10 Sekunden. Da denke ich, wie bitte? Geh doch bitte auf Toilette, mach die Tür zu und übe damit schon mal alleine bleiben, dass so etwas ganz normal wird. Und das sind so die Zeiten, die dann immer mehr werden. Duschen, Müll, Post, also Müll runterbringen, Post holen, mal zum Auto gehen. Und es ist ja erstmal gar nicht schlimm, wenn der Hund fiepst oder ein bisschen bellt. Das macht ja nichts. Und dann steht in jedem Buch, man darf nur zurückkommen, wenn er still ist. Dann denke ich, wie soll das gehen? Das kann ich nicht. So, und dann gehe ich halt rein, wenn er piepst, mache aber trotzdem meins, mit dem ich gerade beschäftigt war, und mache nicht die Tür auf mit, oh, da bin ich wieder, sondern es ist halt ganz normal, dass ich gehe und wieder komme. Ich hatte mal Kundinnen im Training, da konnte der Hund auch nicht gut alleine bleiben, und die haben aus einem vorherigen Kurs mitgenommen, nicht von mir, die sich 100-mal die Jacke an- und ausziehen sollten. Ich denke, wofür? Um den Hund dran zu gewöhnen, dass da Jacke an- und ausziehen was Normales ist. Aber machen die denn auch die Tür 100-mal auf und wieder zu? Also
ja, und den Schlüssel 100-mal hochheben.
Stimmt.
Und
also dann bitte, wenn jemand dir sowas sagt, stellt bitte die Sinnfrage dahinter. Und ja, es gibt Hunde, bei denen helfen Rituale, um sie alleine zu lassen, total gut. Aber bitte nicht 100-mal die Jacke an- und ausziehen. Das finde ich war kurzfristig. Ich bin dann manchmal sprachlos. Ich denke, und ein gesunder Menschenverstand? Wo ist denn der? Und damit will ich das. Also mir war das wichtig, dass die verstehen, dass die Menschen wollen ja alles richtig machen, und natürlich überlegen sie, oder wenn ihnen das jemand sagt, zieh 100-mal deine Jacke an und aus, dann, wenn jemand keine Ahnung hat, macht er das aber. Und das ist meine große Bitte in solchen Situationen, immer zu hinterfragen und konstruktiv im Austausch mit meiner Trainerin zu bleiben, ob das, was ich da gerade mache, wirklich Sinn macht oder nicht. Weil es kommt ja der Moment des Tür-Rausgehens. Und es kommt ja der Moment der inneren Einstellung, ich verlasse jetzt die Wohnung. Merkt der Hund auch als allererstes. Also das ist für mich ein großer Wunsch nach draußen. Fragt die Menschen, mit denen ihr solche Trainings macht, nach dem Sinn dahinter. Unbedingt. Und überprüft es mit eurem Bauchgefühl. Wie kam ich darauf? Bin abgeschweift vom Thema.
Längen vom,
ach ja,
wie lange,
sorry,
alleine
genau,
bleiben.
Vielen Dank. Also letztendlich geht es darum, Schritt für Schritt das Alleinebleiben zu verlängern, angepasst an den Hund. Wie genau, kann ich nicht sagen, weil dafür müsste ich sehen. Und ich versuche immer, meine Kundinnen im Bauchgefühl zu schulen, ist es noch okay oder nicht. Und wenn ich nach Hause komme und der Hund ist irgendwie neben der Spur und ihr seht, der hat echt Stress, der hat Stressfalten im Gesicht, hat sich voll gesabbert und so, dann war es ganz bestimmt zu viel und zu schwer. Trotzdem heißt es nicht, dass es das Training, was vorher gemacht wurde, wieder kaputt macht. Also auch diese Angst vor euch, macht einen Fehler, macht nichts, dürft alle Fehler machen, alle Fehler dieser Welt, und dann sie einfach in der Wiederholung nicht nochmal machen oder anders oder besser machen. Also ich finde, die Kundinnen dürfen da viel großzügiger mit sich sein und nicht so viel Sorge haben vor dem, was dann noch passieren oder was kaputt gehen kann. Und in Bezug auf Zeiten, ich finde, ein Hund sollte locker 5 bis 6 Stunden alleine sein können. Kritisch finde ich, wenn Hunde jeden Tag so 8-9 Stunden alleine sind. Es gibt es bestimmt, dass Menschen währenddessen zum Arbeiten, also arbeiten gehen, ganz normal 40 Stunden Woche und zurückkommen, und die meisten Hunde können, oder es können bestimmt viele Hunde. Das kann ich emotional nicht so gut aushalten, wenn ein Hund wirklich so lange alleine wäre. Finde ich auch, ehrlich gesagt, tierschutzrelevant, wenn der so lange als soziales Lebewesen immer alleine ist. Wenn er draußen im Garten liegt und alles beobachten kann, andere Nummer. Aber Hunde in der Wohnung so lange finde ich wirklich schwierig. Das finde ich nicht cool. Aber wie gesagt, 5-6 Stunden sollte das, finde ich, locker gehen. Ich möchte ja auch zum Beispiel abends mal ausgehen, und da bin ich vielleicht mit Freundinnen um 19 Uhr zum Essen verabredet. Dann essen wir den Abend und gehen vielleicht noch aus und noch was trinken, und dann komme ich 2, 3 nach Hause. Und ich finde, das ist etwas, wenn das nicht geht, schränkt es mich in der Freiheit. Mich als Anne, es wird mich total einschränken. Und das finde ich schon, dass das gehen darf.
Wie ist denn so, oder was würdest du dazu sagen? Meiner Erfahrung nach gibt es auch viele Hunde, die so ein bisschen brauchen. Also das heißt, man lässt die alleine, dann bellen die 10 Minuten oder von mir aus auch 20 Minuten immer mal wieder, von mir aus auch 30 Minuten immer mal wieder, sind kurz still, bellen wieder und danach sind die so, ah okay, die Alte kommt nicht wieder, ich gehe pennen. Und dann schlafen die 5 Stunden durch.
Ja.
Da, was würdest du denn da empfehlen, wenn das so die Erfahrung der Menschen ist? Weil wenn man dann immer reingeht, wenn man dann immer sagt, nee, er kann nicht länger als 20 Minuten, so, dann hat man ja eigentlich sozusagen, doch könnte er, er bräuchte halt nur vielleicht die 30 Minuten und dann wird er halt einfach 5 Stunden knacken. So, was, wie würdest du das kommunizieren mit den Menschen oder hattest du diese Fälle schon, dass du da gesagt hast, lass mal länger alleine?
Ja, habe ich schon gehabt. Für solche Fälle, wenn die Menschen unsicher sind, benutzen die dann eine Kamera, um wirklich zu gucken, wie ist das, und auch in Bezug auf NachbarInnen, da bereite ich halt vor, also dann sage ich, geht konstruktiv auf eure NachbarInnen zu, das sind nette Leute, also hauptsächlich. Gebt denen die Nummer, eure Nummer, dass die sich melden sollen und sagt, ihr übt. Ihr bittet um Großzügigkeit und Verständnis, wenn sie genervt sind, sollen die Bescheid sagen, dann übe ich halt zu einem anderen Zeitpunkt. Und ich würde es einfach ausprobieren. Wenn ich merke und auch fühle, dass der Hund nicht super hysterisch ist, sondern es ist echt so ein Hör mal, dann halte ich das auch mal aus. So, und meistens erfahrungsgemäß geht das total gut. Für mich gehört auch dazu, wenn Hunde vor der Tür liegen und da liegen und das ihre Strategie ist, um alleine bleiben gut hinzukriegen, sollen die doch vor der Haustür liegen. Es geht für mich darum, dass Menschen ihren Freiraum haben und eigene Dinge tun dürfen und es nicht alles abhängig ist vom Hund. Und vielleicht schläft er vor der Tür ja auch ein. Vielleicht merkt er auch, oh, da kommt gar keiner. Ich gehe doch wieder woanders hin. Das ist für mich voll in Ordnung. Und auch wenn ich auf Kameras sehe, die laufen erstmal hin und her und es dauert ein bisschen so, dann gucke ich, wie du es eben schon sagtest, was passiert dann nach 10 Minuten, 20 Minuten? Laufen die dann immer noch hin und her? Hilft es vielleicht, den Raum kleiner zu machen? Oder Türen zu schließen oder ganz kleinen Raum zu nutzen, Trenngitter einzubauen. Also gibt es Möglichkeiten, dass und hilft denen das? Kommen die dann schneller zur Ruhe? Also sowas finde ich einfach wichtig zu beobachten. Und ich bin eher ein Freund von, probier doch mal, weil wenn es eh nicht funktioniert, dann machst du damit auch nicht noch mehr kaputt. Und meistens gibt es dann bei den Kunden eine große Erleichterung von, oh, der hat sich schlafen gelegt, wie du es eben sagtest. Der schläft dann 5 Stunden. Wie schön ist das denn? Denke ich, ja, genau. Der kann dann schlafen. Das braucht sein System einfach ein bisschen.
Letzte Frage für diese Folge. Gibt es Hunde, würdest du sagen, die niemals alleine bleiben können? Also ich meine, jeder Hund kann alleine bleiben. Die Frage ist immer nur, was passiert in der Zeit? Aber die niemals alleine bleiben können, ohne dass sie in der Zeit besonders gestresst sind oder störendes Verhalten zeigen?
Aus Erfahrung weiß ich, dass es diese Hunde gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Hunde bestimmte Themen haben und deswegen wirklich gar nicht alleine bleiben können, dass die dann einfach so doll gestresst sind, dass es gibt ja alles, Selbstverletzungen und. Also es gibt ja schlimme Dinge, die dann machen. Und also ich kenne ein paar aus Erzählungen und auch aus dem Training, also beziehungsweise nicht aus dem Training, sondern ich habe mir das auch mal angeguckt und es gibt einfach Hunde, bei denen geht das nicht. Und dann komme ich natürlich als Anne und denke, doch, wir müssen noch das und können noch das und das und das probieren. Vielleicht geht es noch, weil ich habe ja immer die Motivation, Menschen zu unterstützen, zu einem leichteren Leben und vor allen Dingen auch Hunde zu unterstützen für ein leichteres Leben. Weil natürlich liegt mir das Wohl beider am Herzen und es gibt manchmal Hunde, bei denen geht das nicht. Und das ist... Also das stelle ich mir als Anne als ein wahnsinnig anstrengendes Leben vor. Für beide, ne? Also für den Menschen da so drumherum zu organisieren, dass immer jemand da ist, der sich kümmert oder der halt die Zeit dafür aufbringt, um beim Hund zu sein. Und auch für den Hund anstrengend, das nicht alleine leisten zu können. Das ist beides echt, macht mich traurig, weil das ist wirklich... wirklich einschränkend im Leben.
Mhm. Okay. Aber was würdest du sagen, wie viele sind es so, wo du sagen würdest, ja, jetzt hören wir mal auf mit dem Probieren und mit noch diesem und jenem und da wäre noch eine Idee, die wir noch machen könnten?
Also in meinen 20 Jahren 2 oder 3, die Training probiert haben. Und es gibt natürlich auch immer mal KundInnen, die ins Training kommen aufgrund von anderen Themen. Aggressionsverhalten, weiß ich nicht. Und die gehen von Anfang an davon aus, dass der Hund nicht alleine bleiben kann und bleiben da auch bei. Und auch das ist okay, weil ich habe ja, wie es bei uns immer so schön heißt, Hundetraining ist ein Auftragsgeschäft. Heißt, wenn ich ein Ziel formuliere, oder wenn der Kunde, wenn der Kunde oder die Kundin ein Ziel formuliert, dann bleibe ich da und mache nicht noch andere Themen auf, von denen ich denke, geil, das können wir noch und das können wir auch noch. Ich sehe richtig viel Potenzial. Nein, das ist nicht mein Auftrag. Wir bleiben bei dem, was gewünscht ist.
Mhm. Okay, gut, dann danke für die Beantwortung der ganzen Fragen. Ich freue mich auf die 2. Folge mit dir, auf die wir jetzt schon hingewiesen haben. Und bin gespannt, wenn sich dann der Kreis ein bisschen schließt durch die Ergänzung. Ich mich auch, Luna.
Vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich bis auf die nächste Folge.
Mir auch. Mach's gut, Anne. Bis dahin.
Tschüss.
Das war sie, die Folge zum Thema Alleine bleiben. Wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos. Und mich findet ihr auf meinem Instagram-Kanal unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Und wenn ihr jetzt mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Und den Canis-StudentInnen, die gerade für ihre Prüfungen lernen, wünsche ich gutes Schaffen. Bis dahin! Macht's gut. Tschüss.